herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
Moin.
So, da sind wir wieder. Zur für uns gewohnten Zeit, für euch wahrscheinlich immer noch ungewohnt, weil wir das jetzt ansagen und ansonsten wäre es euch auch egal, aber ach, wer sind wir, dass wir euch nicht sagen, wann wir aufnehmen, da kennen wir ja nichts, das ist eine völlig unwichtige Information für euch, aber das ist ja für uns kein Grund, euch die nicht trotzdem mitzuteilen.
Insofern. Ich glaube, jede andere Information hier.
Genau. Wir schreiben Sonnabend also fast eine Woche vor der Veröffentlichung sozusagen, also fast eine Woche vor Freitag, wo es ja dann veröffentlicht wird. Wir haben ja frühen Abend, wir sind also dahin, wir nehmen wieder an dem Tag auf, an dem wir sowieso schon immer aufgenommen haben. Früher, TM. Ja, nach diesem völlig unwichtigen Quatsch, du hattest ein halbes Thema, hast du gesagt?
Ich habe ein halbes Thema, ja. Anscheinend haben sich vorgestern ein paar Quatschköppe zusammengetan und irgendwelche bescheuerten Videos aufgenommen.
Oh ja.
Wer hat denen eigentlich irgendwie das hier hinweggenommen?
Ja, das ist ja so. Guck mal, Schauspieler und Satire. Da fängt es ja schon an, ne? Also Schauspieler sind ja deswegen Schauspieler, weil sie eher Menschen sind, die von anderen Menschen erzählt bekommen wollen, was sie zu tun und zu lassen haben, sozusagen, wie sie zu Schauspielern haben, was sie da so tun. Wenn die von sich aus Dinge machen müssen, dann kommt da vielleicht sowas bei raus. Wer weiß, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht sollten sie sowas lieber KabarettistInnen überlassen. Das wäre vielleicht, also die Satire meine ich, das, obwohl Riechling, ach, egal. Und wie heißt der andere, Dieter Nuhr und so, aber nee, also das ist ja an sich schon schwierig, das Ganze. Aber es ist ja so, ich meine, viele haben ja jetzt wieder zurückgezogen auch, ne?
Mhm.
Und viele haben ja schon gesagt.
Ist eine gute Idee. Ich meine, wenn man Zuspruch kriegt von den ganz falschen Ecken, dann weiß man, man hat was falsch gemacht, hoffentlich.
Hoffe ich auch. Mhm. Und dann haben sie halt gesagt, nee, also das ja dann lieber doch nicht. Und das verbindet sie mit dieser Super League, die ja auch in der letzten oder vorletzte Woche, ich weiß gar nicht mehr, in den letzten Tagen auf jeden Fall großes Thema war. Da haben sich ja ein paar Vereine zusammengetan, so Tottenham und weiß ich nicht was, Liverpool und Real und Barcelona und Gedöns. Und haben gesagt, so, wir haben keine Lust mehr, wir machen jetzt unsere eigene Liga. So, und dann haben sie festgestellt, na, da sind dann die ersten Vereine, haben gesagt, ach nee, doch nicht. Lieber doch nicht. So genau das gleiche Prinzip eigentlich. Weil sie gemerkt haben, beziehungsweise eigentlich wollten sie natürlich nur den Druck erhöhen. Die wollen halt diese Champions League, die es ja nun schon gibt, halt noch mehr so haben, wie sie sie gerne hätten. Mhm. Also sie wollen einfach schlicht noch mehr Geld haben. Die wollen, dass dann noch mehr der Geldhahn fließt und das ist das, was die wollten am Ende des Tages. Aber es war ganz witzig zu sehen, wie erst diese Super League langsam auseinanderbrach und dann die SchauspielerInnen auch irgendwie langsam, aber sicher immer weniger wurden. Das ist eigentlich genau das gleiche Prinzip in Grün so. Das scheint im Moment irgendwie so die Zeit zu sein, wo irgendwelche Leute auf grandiose Ideen kommen und dann hinterher feststellen, ah, vielleicht doch nicht.
Ja. Ja, zumindest die meisten. Andere haben anscheinend das nochmal extra verteidigt und die sind jetzt ganz raus.
Und so das, schade, wo er doch Pathologe ist. Oder vielleicht gerade deswegen. Nein, Entschuldigung.
Ja, ich mochte den früher mal. Was soll das denn? Egal.
Ja, der ist aber schon lange auf dem komischen Trip. Aber was mich ja gewundert hat, ist, dass der Dings, na, wie heißt der denn noch? Der ist doch auch immer dabei, wenn es um irgendwelchen Unsinn geht. Der erzählt doch auch ganz viel Unsinn, ganz viel Blödsinn. Der ist ziemlich bekannt, der ist Schauspieler und Regisseur auch und
ich würde dir helfen, aber ich bin noch schlimmer mit Namen.
Ja,
ich
hab keine Ahnung. Den kennst du, aber du kennst den eher als ich auf jeden Fall. Du bist doch hier mit Filme und dieses alles, das ist doch alles nicht. Der war früher, der hat angefangen in der Lindenstraße, den kennst du.
Angefangen
in der Lindenstraße. Ich komme auf den Namen nicht. Till Schweiger, so.
Ach so, ach Gott, ach ja gut.
Der hat mir da ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Ja. Ich war sehr enttäuscht von Ulrich Tukur.
Ja.
Das ist schade.
Oh ja, durchaus. Das ist sehr schade, aber wer hat es natürlich direkt wieder richtig gemacht? Frau Tschirner und Herr Dingens.
Und Pega Ferredoni. Jawohl. Ja, Nora Tschirner ist ja sowieso Afra Eichler.
Ja.
Die ist sowieso super.
Eben.
Ja. Die ist fantastisch. Das ist einer der wenigen, weswegen ich mir YouTube-Fernsehsendungen angucke. Ich weiß gar nicht, wie heißen die? Nee, warte mal. Irgendwas mit hätte gewusst. Wer hätte es gewusst oder hätte man, nee. Oder, ach, keine Ahnung, irgendwie sowas. Da sind auf jeden Fall, auf der einen Seite ist immer Eltern und auf der anderen Seite ist immer das, ist immer Höckerchen, wie Hella von Sinn immer gesagt hat. Also Bernhard Hohecker. Mhm. Und dann sind da immer irgendwelche anderen Leute. Und die spielen dann immer so gegeneinander. Und das ist dann so ähnlich wie der große Preis, glaube ich. Aber ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, die spielen da immer gegeneinander. Und manchmal sind da auch prominente Menschen. Und dann ist da auch Nora Tschirner schon des Öfteren gewesen. Und das ist ganz großartig, wenn die mit Elton zusammenspielen. Es ist fantastisch. Ganz großes okay. Kino. Ich mag das sehr gerne.
Sehr schön. Den habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen.
Wen jetzt meinst du?
Den Elton.
Nee, ach so, Elton, ja. Hm. Ja. Ja, der macht das jetzt. Unter anderem, glaube ich. Also, ich weiß nicht, wann und wo und wie und so, das weiß ich alles nicht. Ich gucke ja kein Fernsehen, ich habe ja nur YouTube, also das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wie alt die Sachen sind, die ich da gucke. Aber das macht auf jeden Fall Spaß. Es muss auf jeden Fall was aus den letzten Jahren gewesen sein. Das sieht nicht aus, als wenn das so lange her ist. So, weiß ich nicht, keine Ahnung. Die letzten 4, 5 Jahren so. Relativ aktuell auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, dass es die Sendung auch noch gibt. Ich habe aber vergessen, wie die heißt.
Relativ aktuell, sagt er, von 4 Jahre alten Fernsehsendungen ja, im Zeitalter des.
Ich meine, die Folgen, die Episoden, ja, die Sendungen ja. Gibt es bestimmt noch. So. Das, ja. Ja, sag mal nichts, ich habe neulich der große Preis aus dem Jahr 1982 gesehen. Das war ein Spaß. Das war lustig. Kennst du die Sendung überhaupt noch? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Mit Wim Tölke und Wum und Wendelin? Nee.
Nee, das sagt mir. Die Namen, klar, hört man öfter mal, aber nee.
Ja, wie dem auch immer sei. Erlebt. Krasse Fragen damals. Wow.
Da wussten die Leute noch Sachen. Konnte man nicht alles googeln.
Aber der Typ, der war Student und der sah aus wie, weiß ich nicht, wie 40. Die sahen ja damals alle viel älter aus als heute. Ja. Krass. Das war schon irre. Ja, das war ganz lustig. Ich mochte schon gerne, schon immer gerne Quizshows sehen. Das fand ich immer schon ganz witzig. Kann man immer so schön mitraten.
Stimmt. Bei letzter Zeit, ich bin ja eigentlich echt schlecht so mit Infos, weil dann denke ich immer, ich weiß das, aber ich komme nicht drauf oder der Name fehlt mir oder so. Aber ich habe schon lange keine Quizshow mehr gesehen, wo ich nicht die ganze Zeit dachte, oh, ernsthaft. So, das ist jetzt in der Kategorie, das ist auch nie so schwer.
Dafür kenne ich wieder zu wenig Sachen im Fernsehen. Ja. Das weiß ich nicht.
Vielleicht bin ich jetzt auch einfach gerade so mitten in der Zielgruppe oder so, dass ich einfach gerade die Fragen gut mitkriege oder die Sachen gerade erlebt habe, nach denen jetzt vermehrt gefragt wird oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Mag sein.
Kann sein, ja.
Das heißt also, für die Zukunft muss ich auf jeden Fall aus dem richtigen Jahr ein Trivial Pursuit kaufen, weil ich sonst überhaupt keine Chance habe, dieses Spiel jemals gegen irgendjemanden zu gewinnen.
Schwierig.
Außer gegen sehr viel jüngere oder sehr viel ältere Leute, die dann nicht mehr wissen, was da drin steht.
Tja, ich bräuchte wohl eins aus den 80ern, fürchte ich. Ich glaube, da hat mein Gehirn noch funktioniert.
Meinst du? Also meinst du nicht?
Da warst du ja auch noch gar nicht da.
Eben.
Aber ich glaube schon, in den 90ern hat mein Gehirn langsam aufgegeben. Ja, naja. Das ist ja immer so, ne? Erst, das ist ja wie bei der Trauerbewältigung und irgendwann kommt die völlige, dann das da Abfinden damit so. Und ich glaube, in der Phase befindet sich mein Gehirn mittlerweile, dass es einfach das annimmt und sagt, ja, Gott, machst du nix, guckst du nur.
Ist doch gut, ab dem Zeitpunkt ist man frei.
Ja, definitiv.
Braucht man sich keine Sorgen mehr machen. Nee. Man nimmt das einfach, wie es kommt. Definitiv
muss man sich keine Sorgen um nichts mehr machen. Da steht man fest. Naja. Ja, sollen wir mal in die Sendung dingsen, oder?
Ja, machen wir mal. Nützt ja nichts weiter, auf irgendwelche komischen Menschen zu schimpfen hier.
Nee. Das nützt ja nichts.
Dann geht es weiter mit diesem wunderbaren Sprüchlein. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Sendung mit wöchentlichem Wohlsein, die den Ohren gut schmeckt. Für euch vor dem Mikro sind heute wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Wir haben euch heute wie immer drei wunderbare Alben mitgebracht und zwar einmal Kids von, ja, jetzt habe ich natürlich nicht nachgeschlagen.
Nogaeres.
Nogaeres, ah gut, dann habe ich es ja tatsächlich auch schon letzte Woche richtig gemacht. Mhm. Also Nogaeres mit Kids, dann haben wir Greta Van Fleet mit The Battle at Garden's Gate und Pat Metheny mit Road to the Sun. Und für alle, die uns im Internet hören, werden wir dann noch einen 21-jährigen Glenn Farkless verkosten. Und wie immer gibt es alle unsere Folgen inklusive der Pre-Shows und der Verkostung im Internet unter feuilletöne.de. Und da findet ihr auch die Spendeninfos für alle, die uns und diese werbefreie Sendung unterstützen möchten, wenn sie können. Damit übergebe ich erstmal zurück an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der beginnt zu erzählen, wer Nogaeres eigentlich ist. Das ist nämlich eine israelische Sängerin, Komponistin und Produzentin. Ihr Song Dance While You Shoot wurde von Apple in einer Werbekampagne für den Apple Music Streaming Dienst verwendet. Dadurch wurde sie relativ bekannt. Im selben Jahr hat sie dann auch ihr Debütalbum Off the Radar veröffentlicht. Die Texte auf dem jetzigen Album, auf dem Album Kids, beschäftigen sich mit persönlichen und politischen, mit Sterblichkeit und Verlust, Krieg und Frieden, Unsicherheit und Erfolg unter anderem. Produziert wurde das Album von Nogaeres selbst und von Ori Rousseau. Die beiden haben das nicht zum ersten Mal zusammen gemacht, das war schon auf dem Debütalbum so und wir hören jetzt, was Frau Eichler von diesem Album hält.
Ja, das Album klang unheimlich spannend, es war interessant, anders, es ist erstaunlich ungeschminkt dafür, dass es ja doch so elektronisch wird. Es ist ein sehr cooler, origineller Sound auf Kids, der mir wirklich gefallen hat und der einfach, ja, der so ein Club-Feeling macht. Nicht, dass ich der größte Fan von Club-Feeling wäre, aber hier möchte man einfach an jeder Stelle lostanzen. Und ich finde es besonders beeindruckend, dass man so viel raushört, die Strukturen von Rap-Musik sehr viel raushört, aber dann eben diesen Synthi-Kram, diese sehr coolen Beats, diese, ich weiß nicht, da ist, sind die richtigen Dinge an der richtigen Stelle zusammengeschmolzen. Da haben sie ein tolles Album geklöppelt, also auch hervorragend produziert. Alles sitzt irgendwie an der richtigen Stelle. War wirklich beeindruckend, gut gemacht.
Ja, du hast ja schon sehr viel richtige Dinge gesagt. Das ist ja erstmal Pop. Und zwar sehr schöner Pop mit sehr klugen Texten, die ebenso gut produziert wurden, hast du ja auch schon gesagt. Also dieser Pop wurde sehr gut produziert. Interessante Melodien, sehr kluges Arrangement. Bass, Gitarre, Schlagzeug und Synthesizer wurden hier sehr geschickt eingesetzt, muss man sagen, mit sehr viel Geschmack. Überhaupt ist die ganze Produktion sehr geschmackvoll. Alles ist durchdacht und klug, hier wird nichts dem Zufall überlassen. So ein bisschen wie früher Roxy Music bei Avalon, aber natürlich jetzt in die heutige Zeit übertragen, ins Jahr 2021. Und das sehe ich, muss man als Kompliment verstehen. Also ich meine das durchaus positiv, wenn ich sage, hier wird nichts dem Zufall überlassen. Die wissen genau, was sie da tun. 36 Minuten ist natürlich auch die ideale Länge für so ein Popalbum, denn bei Popalben sollte man noch viel mehr als bei allen anderen Alben darauf achten, dass sie nicht zu lang werden, weil Pop ja nun doch dazu neigt, eher so Musik zu sein, der man vielleicht nicht immer so zuhört, so aufmerksam zuhört, wie man das bei anderen Musikrichtungen vielleicht macht. Dieses Album ist definitiv ein Album aus dem Jahre 2021 und da macht es auch in wirklich keiner Minute und in keiner Sekunde irgendein Hehl draus. Und zwar in jeder Hinsicht. Das ist vielleicht vom Sound her das Album, was in diesem Jahr von uns besprochen wurde, was am ehesten als zeitgenössisch zu bezeichnen ist, zumindest mal im Kontext Pop. Und hier passt jetzt auch endlich mal die Musik zu den Texten und umgekehrt. Die Musik nimmt Fahrt auf, wenn es um was geht. Oder wird lauter, ändert den Rhythmus, wird musikalisch eindringlicher oder macht überhaupt irgendwas. Also nicht wie bei London Grammar, wo alles immer irgendwie bleibt, wie es war oder wie es ist, egal was auch immer gesungen wird. Hier wird tatsächlich auch musikalisch auf die Texte hingearbeitet und umgekehrt. Das finde ich sehr schön. Und trotzdem ist es ein Album, was die Menschen zum Hören einlädt, weil es eben ein Pop-Album ist. Es ist ein Album, was man auch im Auto hören kann oder was man morgens hören kann, wenn man aufsteht. Es ist natürlich auch ein Album zum Tanzen, hast du ja auch gerade eben schon zu Recht gesagt. Es ist vor allem eines, es macht Spaß. Dieses Album macht Spaß. Und dann kommen noch kluge Texte dazu, was will man denn mehr? Es ist ein sehr schönes Album, das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und ich kannte diese Künstlerin vorher nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Deswegen habe ich die entdeckt, keine Ahnung, für diese Sendung. Das kann ich gar nicht mehr sagen, aber ich bin sehr froh, dass ich es getan habe. Nun müssen wir und wollen und dürfen wir dieses Album natürlich auch bewerten. Und zwar wie immer auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Tja, ich möchte ihm eigentlich einen Rent geben. Dieses Album ist wirklich toll gemacht, von vorne bis hinten. Einfach super. Wäre sonst gar nicht mein Genre und hat mich trotzdem total überzeugt. Es gibt eigentlich noch ein extra Sternchen.
Ja, geht mir ähnlich. Ich würde mir wünschen, dass solche Alben von Madonna oder von Kylie Minogue oder so kommen würden. So diesem, weißt du, das ist einfach gut. Das ist einfach richtig gut. Aber vielleicht sind die beiden auch schon zu lange oder zu alt für sowas. Ich weiß es nicht. Man weiß es ja nicht. Das meine ich auch gar nicht böse. Aber es ist ja manchmal so, ne? Dass man irgendwann mal so den ganz heißen Draht zu dem Aktuellen verliert. So. Kann ja passieren. Oder man sich die falschen Produzenten aussucht oder ProduzentInnen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist ein Album, wie ich es mir viel mehr wünschen würde, so in dieser Art. Aber wir haben ja einige Leute, die sowas können. Fiona Apple und wie sie da alle heißen, sind ja auch sehr cool in solchen Sachen. Aber die machen dann wieder eher ein bisschen Kunst draus. Dieses hier ist ja kein verkünsteltes Album. Das ist ein richtig schönes Pop-Album, wo alles stimmt. Ist gut. Richtig toll. Also, wir haben gehört, das Album Kids von Noga Eres. Und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
Damit kommen wir zu unserem zweiten Album. Und zwar von Greta Van Fleet oder... Eigentlich kann man fast sagen Greta Van Fleet, glaube ich, mit der Entstehungsgeschichte dieser Band. Wir hören das Album Battle at Gardens Gate. Greta Van Fleet ist eine US-amerikanische Rockband aus Michigan, aus einem Dorf, nee, aus einer Stadt, die von Franken gegründet wurde. Das war nicht schöner kleiner Fun Fact. Die Band wurde im Jahre 2012 von den Brüdern Joshua, Jacob und Samuel Kishka und Kyle Hawk gegründet. Und der Bandname stammt von einer Bewohnerin der Stadt, aus der sie kommen, nämlich einer gewissen Gretna Van Fleet. Naja. Ich weiß nicht, ob sie den Namen einfach geklaut haben oder ob sie ihn leihen durften, ich weiß nicht. Aber definitiv ein wiedererkennbarer Bandname. Mhm. Greta Van Fleet hat bislang insgesamt 2 Studioalben und 3 EPs veröffentlicht und gewann 2019 auch einen Grammy. Musikalisch werden sie immer wieder mit Led Zeppelin verglichen, welche aber wohl nach eigener Aussage keinen großen Einfluss auf die Bandmitglieder gehabt haben soll. Ja, genau. Man glaubt es ihnen nicht so richtig. Stattdessen nennen sie als Inspiration den Blues und die sogenannte British Invasion. Das ist diese Welle von Beatbands damals in den 60ern, die aus UK nach US rübergeschwappt kam. Und nun haben sie zusammen mit einem Produzenten namens Greg Kirsten ihr zweites Studioalbum aufgenommen, das heißt The Battle at Gardens Gate. Es ist im April 2021 veröffentlicht worden und da bin ich erstmal sehr gespannt, wie Martinsen das gehört hat.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ja die schlimmsten Befürchtungen. Und dann habe ich das gehört und dachte, das ist ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Das ist ja an Stellen sogar ein bisschen okay. Also ich hatte wirklich sehr große Angst, dass mich diese Led Zeppelin-Gedächtniskapelle sehr viel mehr verärgert, als sie es getan hat. Hat sie dann aber doch gar nicht so doll. Klar ist das Led Zeppelin hoch und runter, müssen wir nicht drüber reden, fängt bei der Stimme an und geht bei allem anderen weiter. Und irgendwie war das für mich trotzdem okay. Also das ist solide, zum Teil sogar sowas Ähnliches wie gut manchmal. Ich war doch sehr positiv überrascht, alles gar nicht mal so schlimm, dachte ich. Also zum Teil natürlich doch, denn neu ist das natürlich alles wirklich nicht. Und gut, ich meine, den Rock neu zu erfinden geht ja nur auch nicht. Ich meine, ne, wie will man das noch machen? Trotzdem sind andere Bands da ein bisschen kreativer. Nichtsdestotrotz hatte ich wesentlich Schlimmeres erwartet. Das ist im Rahmen der Led Zeppelin-Welt, in der sie sich ja nun mal befinden, ob sie wollen oder nicht, sehr klug gemacht. Handwerklich kann man da gar nicht meckern. Eine Weiterentwicklung gab es auch im Verhältnis zum Debütalbum. nämlich, dass sie jetzt die mittlere Phase von Led Zeppelin sich vorgenommen haben. Also macht man auch da keine Kompromisse von den Anfängen beim Debütalbum jetzt also zur mittleren Phase auf diesem Album. Melodien fand ich zum Teil sehr gelungen, hat mich sehr überrascht. Ich erwischte mich dabei, dass ich so da saß und gnädig dachte so, ach, das ist ja eigentlich doch ganz okay. So, mal gucken, was sie dann auf dem nächsten Album machen. Müsste ja entsprechend weitergehen. Ich bin schon gespannt, wann die sich auflösen. Also es wird ganz spannend auf jeden Fall, ob sie das so konsequent weitermachen. Das Album ist natürlich viel zu lang. Das ist jetzt, müssen wir ja gar nicht drüber reden. Das ist ja unfassbar. Da können wir locker 40% weglassen. Das ist ja wirklich so. Da fehlte dann doch mal wieder jemand, also der oder die darauf acht gibt, dass nicht jeder Quatsch aufs Album kommt. Aber insgesamt war das alles schon eher erfreulich als auch schlimm. Das aber auch nur, weil ich sehr viel weniger erwartet habe als das, was wir hier hören. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte, oh, um Gottes Willen. Und dann dachte ich so, oh, na ja, okay. Also das war dann so, was hat mich ein bisschen überrascht. Aber hey, warum soll man sich nicht auch mal selber überraschen? So, ich dachte so im Nachhinein, naja, gut, sie haben es immerhin geschafft, dass ich nicht böse bin nach dem Album, sondern eher sogar so ein bisschen gnädig da saß. Und manchmal habe ich sogar gedacht, ach, das ist eigentlich ganz gut. Ja.
Spannend, ja. Ich kann mich in vielen Punkten nur anschließen. Es ist für mich immer noch ein bisschen absurder. Led Zeppelin ist für mich immer was so weit weg ist. Und plötzlich mit so einem Album aus 2021 zurück in den 60ern und 70ern zu sein.
Ich möchte ja darauf hinweisen, dass Led Zeppelin auch für mich sehr weit weg ist.
Ja, ja. Entschuldigung, das wollte ich jetzt natürlich nicht behaupten.
Ausnahmsweise mal. Also da bist du jetzt noch nicht alleine.
Stimmt. Aber ich muss mich an dem Punkt anschließen, es gibt hier durchaus Songs, für die das funktioniert. Das ist halt volle Kalle Zeitreise, völlig in Ordnung. Es ist auch, man sieht quasi vor dem inneren Auge so die Stirnbänder, die bunten Naturfasern, die Schlaghosen, die Tambourinen, ich weiß es nicht. Ich glaube, wer darauf steht, der kriegt hier echt auch ein solides, ein gut konstruiertes, ein rockiges Album, was durchaus auch den Spaß an dieser Art von Musik auslebt. Das ist okay. Also ich fand, da war vieles Gutes dran. Wer das gerne mag, wird hier Spaß haben. Darüber hinaus war es aber irgendwie zu viel. Das war sehr opulent gemacht. Es gibt die großen Rockballaden, es gibt Chor und Streicher, es gibt jede Menge Schmalz, es gibt die klagenden Gitarren-Soli, die natürlich da reingehören. Es gibt den ekstatischen Gesang, der, wie du schon gesagt hast, durchaus nah an Led Zeppelin ist.
Ja, das ist ein Robert Plant-Gedächtnisgesang.
Ja, ja. Vieles davon funktioniert halt gut. Ich weiß, bei Led Zeppelin gut funktioniert, warum sollte es jetzt nicht bei Greta Van Fleet funktionieren? Ja. Ja, es ist halt so einfach nur überhaupt gar nicht neu. Es ist nicht eher neuer. Es wirkt ja nicht mal als Hommage, sondern es ist einfach, mehr vom Gleichen. Und aber auf diesem Album finde ich auch eher gut gemacht. Kann man dann durchaus sich antun. Also nicht schlecht. Jetzt müssen wir das Ganze noch bewerten, denn es ist ja im Jahre 2021 überraschenderweise erschienen.
Ja, überraschenderweise bekommt das Album von mir ein Läuft. Nein, wirklich, ich dachte, ich bin fest von einem Steht ausgegangen.
Ja.
Wirklich.
Ja. Yeah. Und das ist schön. Das ist doch schon ein kleiner Ritterschlag. Auch bei mir bekommt es ein Läuft. Denn man kann es durchaus gut hören, auch wenn es etwas zu lang ist und etwas aus der Zeit gefallen. Was soll's. Also, The Battle at Garden's Gate von Greta Van Fleet bekam ein Läuft von Herrn Martinsen und ein Läuft von mir.
So. Und nun zu was ganz anderem. Zu Pat Metheny und zu Road to the Sun. Pat Metheny, nicht ganz unbekannt. Der hat einfach eigentlich erstmal angefangen mit der von ihm selbst gegründeten Band namens Pat Metheny Group. Damit wurde er auch bekannt, hat dann später aber auch Duette und Solowerke veröffentlicht. Sein Stil beinhaltet unfassbar viele Dinge, unter anderem Progressive Jazz und zeitgenössischen Jazz, Latin Jazz, Fusion natürlich. Naja, die meisten werden ihn wohl, die etwas älteren jedenfalls, von Facedance kennen. Das ist so bei zum Beispiel NDR 2 gerne mal für irgendwelche Sachen genommen worden. Ich weiß gar nicht mehr, für welche Sendung das so das Entree war. Dann natürlich vom unvermeidlichen und natürlich auch nicht wegzulassenden This is Not America, klar. Das war ja eigentlich ein Filmsong, der wurde dann von David Bowie gesungen. Komponiert wurde das Ganze von Pat Metheny. Die Plattenfirma hat aber darauf bestanden, dass David Bowie mitgenannt wird. Das wollte David Bowie selber eigentlich auch gar nicht, aber nun gut, wie dem auch immer sei, auf jeden Fall, daher kennen wahrscheinlich den Pat Metheny auch noch einige. Ansonsten ist das eigentlich ein Jazzmusiker, der mit 20 Grammy Awards ausgezeichnet wurde und zwar in 10 verschiedenen Kategorien und ist damit die einzige Person, der das jemals gelang. Er ist bekannt für das kreative Nutzen von Instrumenten und er war auch somit einer der ersten, die einen Gitarren-Synthesizer benutzten. Das war so ein Sound, der ihn dann auch bekannt gemacht hat und was jahrzehntelang auch sein Wiedererkennungsmerkmal war und natürlich auch zum Teil immer noch ist. Er lässt sich dann auch immer mal wieder drollige Instrumente bauen, zum Beispiel eine 42-seitige Gitarre, die auf diesem Album auch zu hören ist. Oder konstruiert sich selber irgendwelche komischen Sachen im Ausmaß eines Orchesters, was er dann mit Hilfe all möglicher Körperteile selber alleine spielen kann. Deswegen konnte er zum Beispiel auch nicht auf Tour gehen mit dem Orchestrion, weil es einfach zu aufwendig war und man konnte das dann nicht mehr bewegen. Das war dann nicht möglich. Naja, und nebenbei spielt er dann auch noch relativ toll Gitarre, muss man sagen. Denn das ist er natürlich hauptsächlich. Er ist Jazzgitarrist, hat seine eigene Signature-Gitarre bei Ibanez und so weiter und so fort. Eigentlich wirklich schon legendär, muss man schon ehrlich sagen. Viele Leute sagen, er hätte dem Jazz sozusagen die Melodie zurückgegeben. Kann man so sehen. Ja, warum nicht? Nun, Road to the Sun ist das 11. Studioalbum von Pat Metheny, wenn wir alle anderen Sachen rausnehmen, also auch die Pat Metheny Group und all diese ganzen Sachen, wurde von Steve Rodby produziert und enthält 2 neue Kompositionen von Pat Metheny, die vom Gitarristen Jean-Jean Vieux und dem Los Angeles Guitar Quartet gespielt werden. Vieux spielt die Solo-Gitarren-Suite in 4 Sätzen namens 4 Paths of Lloyd, während Los Angeles Guitar Quartet das 25-minütige Titelstück des Albums in 6 Sätzen übernimmt. Und jetzt Frau Eichler.
Road to the Sun, ja wow, es ist sehr auffällig, dass das absolut erstklassige Musiker sind. Also da passiert so viel, bei dem zumindest ich zwischendurch kaum mal meinen Ohren trauen wollte. Es ist ein wahnsinniger Sound und es ist durchweg, wie zu erwarten war, sehr virtuos. Auch wenn das Ganze ja tatsächlich mal nicht wild gejammt wurde, mir fällt das Wort gerade nicht ein.
Improvisiert
wurde, sondern aber es klingt einfach so und das macht es natürlich als Album nichts unbedingt für Anfänger in diesem Genre. Da muss man sich schon reinhören. Das heißt aber auf keinen Fall, dass es irgendwie anstrengend ist zu hören. Es ist einfach nur ein unheimlich komplexes Album. Das hat man bei Pat Metheny natürlich auch nicht anders erwartet. Am besten gefallen hat mir von den beiden auf jeden Fall Road to the Sun, das 6-teilige Stück, was auch Namensgeber für dieses Album war. Weil das so schöne, weitläufige Harmonien hatte, es hatte ein bisschen folkigen Einschlag, es hatte eine unheimlich komplexe Komposition im Grunde, das trifft auch auf das erste Stück zu, aber dieses ganze Album vermittelte einfach eine Professionalität, die aus allen Ecken triefte. Ich war sehr beeindruckt davon, was Metheny und seine Gastmusiker, kann man das so sagen? Nee, eigentlich das sind Hauptmusiker hier, auf die Bühne legen. Also wirklich beeindruckend.
Ja, nachdem er nun also seine ganzen Jazz-, Pop- und Filmkompositionen ja doch meist selbst spielte oder zu 100%, glaube ich sogar, lässt er nun also seine klassische Musik, und darum geht es hier ja, von klassischen Gitarristen spielen. Und das hat ja erstmal Stil. Also ich meine, der hat ja selber auch in Berkeley studiert, der weiß, was er kann, aber offensichtlich eben auch, was er nicht kann oder sich zumindest nicht zutraut. Und das ist schon mal ein starkes Statement von einem wie Pat Metheny. Ich meine, wie souverän muss man erstmal sein, dass man sagen kann, okay, das, was ich hier komponiert habe, das kann ich selber gar nicht spielen. Dafür halte ich mich nicht für gut genug. Das überlasse ich lieber Leuten, die das studiert haben, dieses klassische Genre. Ich kann das komponieren, aber nicht spielen. Das ist wirklich groß zu sagen, das können andere besser. Das ist wahre Größe. Und das Los Angeles Guitar Quartet und Jean-Jean Vieux spielen das ja auch wirklich grandios, hast du ja gerade eben auch schon gesagt. Nun, zu den Kompositionen selber, es handelt sich um 2 Suiten zu je 4 oder 6 Sätzen, die eher als klassisch denn als Jazz zu bezeichnen sind. Metheny hat sich hier an alle Regeln der klassischen Kunst gehalten und zeigt uns, dass JazzmusikerInnen noch viel mehr können, als viele sowieso schon immer ahnten. Ich meine, ich gebe zu bedenken, dass Wayne Shorter gerade an eine Oper schreibt, nicht? Also esst das, ihr klassischen eingebildeten Irgendwasse. Und damit meine ich nicht die MusikerInnen, die wissen das schon lange, also die klassischen MusikerInnen sind es nicht. Die sind auch schon lange nicht mehr arrogant, wenn sie es denn jemals waren. Nee, ich meine die die Nutzer der Klassikforen dieser Welt, wo die ach so klugen Köpfe aus dem vergangenen Jahrhundert schreiben und so tun, als wären sie immer noch in der guten alten Zeit. Und das heißt für diese Menschen leider 19. Jahrhundert. Wenn überhaupt. Die meine ich. Das gilt natürlich wieder nicht für alle, aber für viele. Ausnahmen gibt es immer. Nun, was haben wir hier? Also wir haben hier moderne Klassik. Und zwar moderne Klassik, die schon bös anspruchsvoll ist. Hast du ja gerade auch schon gesagt. Und das ist nichts anderes als Kunst. Hohe Kunst. Die erste Suite, Four Paths of Light, gespielt von Jean Sanvieux, fängt eher so ein bisschen voll, ja, so Flamenco-Spanisch an, sagen wir mal Spanisch eher, wird dann aber eher so ein bisschen bitonal à la Bartok, changiert dann zwischen diesen beiden Stilen immer mal wieder hin und her. Das Stück lotet auch immer wieder die Tonalität aus, da erinnert er so ein bisschen an Gustav Mahler. Nur um dann wieder sehr melodisch zu werden, der zweite Satz der ersten Suite erinnert dann an Luis Bonfa mit seinem sanften und vagen brasilianischen Harmonien und Melodien, fand ich sehr schön. Und immer wieder bricht er dann mit dem jeweiligen Stil des jeweiligen Satzes. Immer wieder wird man in neue Klangwelten mitgenommen. Es gibt quasi immer Interludes in den Sätzen, wenn man so will, inmitten der Sätze. Also nicht, dass die jetzt irgendwie abgetrennt werden vom Rest, aber so inmitten dieser Sätze, inmitten dieser Musik gibt es dann wieder andere Dinge. Der dritte Satz ist sehr klassisch, im modernen Kleide natürlich, aber sehr klassische Akkordfolgen. Hier wird sozusagen der klassische Kompositionsansatz gewählt. Der vierte Satz sehr getragen, fast schon innerlich. Er komponiert sich sozusagen, wenn man so will, so ein bisschen durch diese klassische Welt, lässt hier was einfließen und da was einfließen. Und doch ist eine Linie zu finden. Es ist nicht einfach, dass diese Stücke aneinandergereiht sind. Ganz bestimmt nicht. Das hat schon alles eine konsistente Linie. Da ist schon eine Kohärenz drin in diesem Ganzen. Nun, die zweite Suite, also Road to the Sun, gespielt vom Los Angeles Guitar Quartet, da handelt es sich also um ein Gitarrenquartett. Also nicht um ein Streichquartett, sondern um ein Gitarrenquartett. Das ist ja erstmal nichts Schlechteres als ein Streichquartett. Das ist ja auch was man den Leuten immer wieder sagen muss. Nun, der erste Satz ist mal wieder sehr getragen und eher modern, also eher bitonal bis atonal, dabei aber nie aggressiv atonal. Also Menschen, die sich so an moderne Klassik, also an die sogenannte neue Musik heranwagen mögen, denen sei dieses Album sehr ans Herz gelegt, wenn sie denn schon so ein bisschen in diese Richtung tendieren. Das könnte euer Eintritt in diese wundersame Welt sein. Und die ist groß und die ist schön. Der zweite Satz macht dann da weiter, wo der erste aufhört, allerdings noch ein bisschen melodiöser, sehr viel melodiöser sogar. Man erkennt hier zum Teil eine Kleinteiligkeit der Musik, wie sie gern auch von Brahms komponiert wurde, sehr, sehr spannend. Natürlich ist der Stil anders, viel moderner, aber eben eine ähnliche Aneinanderreihung von diesen kleinen Miniteilen von Musik, wie das Brahms auch gerne gemacht hat. Außerdem sind im ersten Satz, ist eine kleine Mary Poppins-Hommage zu hören. Wer die erkennt und weiß, wo die ist, schreibt uns bitte bei Twitter, Facebook oder Instagram, ob ihr es erkannt habt und wenn ja, wo. Nun, dieser Melodienreichtum ist schon schön und in der modernen Klassik ja sonst eher selten. Und vielleicht gibt ja Pat Metheny gerade der neuen Musik die Melodien wieder. Man kennt diese Art von moderner Klassik, die ja nicht so böse ist und nicht so atonal ist, sondern eher dem Menschen zugetan ist. Da fällt mir natürlich sofort Tony Banks ein von Genesis. Der geht da ja sehr ähnliche Wege, wenn auch sehr viel weniger atonal natürlich. Die Kunst hier ist, die Atonalität mit Melodienreichtum zu verbinden. Das ist ihm sehr gut gelungen. Der dritte Satz nun beginnt wieder sehr modern, dabei aber wiederum sehr getragen. Auch hier wieder ein bisschen Mahler. Der vierte Satz ist wieder sehr viel klassischer. Es herrschen wieder klare Melodien vor. Das ist man so in der typischen Pat Metheny-Welt. Das Stück könnte auch unabhängig von dieser Suite auf irgendeinem Pat Metheny-Group-Album drauf sein. Und der fünfte Satz ist dann wieder die konsequente Fortführung des Satzes davor, aber sehr viel poppiger. Und er greift das Thema des ersten Satzes wieder auf. Und es gibt eine kleine Blues-Sequenz. Also auch hier wird wieder gebrochen mit allen möglichen Dingen. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Nun, das ist vielleicht auch der zugänglichste aller Sätze dieser beiden Suiten. Der letzte Satz nun kehrt zur Innerlichkeit des letzten Satzes von Four Paths of Light zurück. Erinnert sogar ein kleines bisschen an Tony Banks, den ich gerade schon erwähnt habe, der, wie schon angemerkt, ja manchmal ähnliche Wege einschlägt, wenn auch sehr viel zugänglicher. Und zu guter Letzt hört man dann nochmal den Meister, unabhängig von diesen Suiten, nochmal an seiner 42-seitigen Gitarre namens Picasso, so heißt diese Gitarre, ein Stück von Avopert spielen. Das ist aber dann ein Stück, was er wieder selber spielt und keine Komposition von ihm. Deswegen vernachlässige ich das hier, auch wenn es sehr toll gespielt, wirklich großartig gespielt ist. Und diese Gitarre hat eine Wucht. Allein die Bassseite, wie die, wenn man das über den Kopfhörer hört, wie das so, man denkt, Gott weiß, was das für eine Gitarre ist. Das ist schon sehr, sehr cool. Nun, es passt auch sehr gut zu den Kompositionen von ihm davor. So ist es nicht. Es rundet das Album auch sehr schön ab. Nun, zusammengefasst, to make a long story short, ich möchte auf jeden Fall ein neues Album von Tony Banks. Der soll mal hübsch weiter klassische Stücke komponieren. Das kann er nämlich ziemlich gut. Und dieses Album hier, diese Stücke, das ist ein Meisterwerk. Meisterhaft gespielt, meisterhaft komponiert. Ich bin hingerissen. So, nach all diesem Ganzen müssen wir natürlich das Album auch noch bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ja, es kann nur rennen. Das ist ein kleines Meisterwerk.
Ja, dem schließe ich mich voll, also unumwunden an. Das ist ein, also es ist wundervoll. Es ist wirklich großartig. Rennt, rennt, rennt.
Sehr gut. An dieser Stelle verabschieden wir uns dann jetzt von allen RadiohörerInnen, denn wir wenden uns für unser letztes Segment wie immer dem Whisky zu. Und wir haben heute wieder einen Glenfarclas mitgebracht. Einen 21-Jährigen diesmal und der ist erstaunlich günstig dafür, dass er schon 21 Jahre auf dem Buckel hat.
Typisch für die.
Für alle, die uns in der letzten Woche nicht zugehört haben, noch ein paar kurze Worte zu Glenfarclas. Das ist eine Whiskybrennerei in der Speyside, die seit 1865 im Besitz der Familie Grant ist und auch bis heute von ihr betrieben wird. Die Brennerei hat eine Produktionskapazität von rund 3,5 Millionen Litern pro Jahr, verfügt über ca. 68.000 Fässer und die reifen vor Ort in traditionellen Dunnage Warehouses. Das ist erstmal gut. Und wir haben jetzt einen 21-jährigen Glenfarclas vor uns. Der enthält lustigerweise mehr Rauch als andere Glenfarclas. Das ist trotzdem noch nicht besonders viel. Und er wird mit 43 Volumenprozenten abgefüllt.
Genau, sollte eigentlich gar keinen Rauch enthalten, weil Glenfarclas macht keine rauchigen Whiskys.
Ja, aber angeblich soll hier
ja auch die Fässer.
Also genau.
Was die Leute da immer alles meinen, ne? Aber Glenfarclas nutzt kein rauchiges Malz. Also die Farbe, ja, schöner Bernstein. So. Oh, betörend.
Sehr bernsteinig.
Oh. Nicht gefärbt, aber wohl kühl gefiltert. Für 21 Jahre gar nicht mal so dunkel, ne?
Mhm. Ja, das stimmt.
Oh, ist der weich. Pflaumenmus.
Oh ja.
Honig.
Ja, da ist viel Sherry.
Ja, Karamell.
Und das ist so schön rund.
Oh, gleich. Ja, sag ich ja, genau.
Genau, ja.
Rund und weich und sahnig und cremig.
Ich finde, das hat auch was von Banane. Mhm. Also so dieses weiche, ja. Wahnsinn.
Ja, Alkohol super eingebunden. Gut, hat ja auch nur 43 Alkoholvolumenprozent, aber trotzdem. Mhm. Ja, alles was so dunkle, schöne, reife Früchte. Und dazu Schokolade und Karamell und Vanille und Honig und dieses alles. Und weich. Das ist ein sehr, sehr, na klar, 21 Jahre, da ist er schon sehr, sehr gelassen, ne?
Ja.
Aber er hat auch wieder dieses leicht herbe. Also die Fässer kommen gut durch, die Eiche kommt gut durch.
Ja, ja, eindeutig.
Spricht für europäische Eiche.
Ich finde, er hat auch so eine leichte Zitrusnote, sowas Fruchtiges.
Ja, das ist diese Speyside Orange, ne? Diese Speyside Apfelsine.
Ja.
Ja. Ja, stimmt. Auf Apfelsine kann ich mich einigen. Oder Mandarine, je nachdem, aber wegen der Süße, aber ja, ja. Hat vielleicht sogar ganz, 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 ganz reife, helle Früchte mit dabei. Mhm. Schön, schön komplex. Rauch habe ich hier, also den hatte ich eher beim 15-Jährigen durch die Fässer, den habe ich hier nicht so.
Ja, interessant. Hier schreiben sie es extra noch mit drauf. Aber.
Das ist schön. Ja, das ist so eine, hell, dunkel, fruchtig, schokoladig, weiß ich nicht, Honig, Kakaoig, Vanille, Karamell, Gelassenheit. Wirklich, ist alles so gelassen. So, im besten Sinne unaufgeregt. Der hat ich finde, Glenfarclas hat immer so was sahnig-cremiges, so.
Hm. Ja, sahnig-cremig und so rund.
Ja.
Ich weiß nicht, so. Das ist echt ganz
aber
toll.
Aber auch immer so was Hemdsärmeliges im positiven Sinne durch diese Herbe, die da drin ist, diese Würzigkeit, diese, was ich ja, ich finde es ja gut, also.
Ja. Ja, da kann was.
Mhm. Ja, sollen wir mal probieren?
Oh ja.
Ja, dann, Slanchwa.
Slanchwa. Ja, da kommt gleich die Würze. Mhm. Oh ja, schmeckt wesentlich würziger. Aber auch der Sherry, die Süße, toll. Ah, doch, da ist ein bisschen Rauch hinten im Gaumen.
Ja, Geschmack tatsächlich wesentlich würziger. Kribbelt auf der prickelt auf der Zunge. Mhm. Auch wieder fruchtig, auch wieder süß, aber auch eben diese Würzigkeit. Mhm. Sehr viel Frucht, also sehr viel Frucht. Mhm.
Ein bisschen nussig wird es. Ja, so mandelig, ne? Hattest du, glaube ich, schon gesagt.
Nee, hatte ich nicht, aber hast ja? Du recht.
Okay. Da hatte ich es nur im Kopf. Das war so ein bisschen. Und hält sich recht lang im Abgang, also.
Hm.
40.
Ja, Fässer kommen im Nachklang richtig schön durch. Aber auch diese Frucht, die ist ja sehr, 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 sehr prominent. Sehr präsent. Ah, Schokolade im Nachklang. Mhm. Milchschokolade, das ist ja typisch Glenfarclas. Und. Vielleicht ein bisschen Cappuccino. Ja, kein Kaffee. Cappuccino. Boah, ist der süß. Also nochmal so hinten im Gaumen. Sehr süß. Ja, genau. Vorne, Zungenspitze eher so ein bisschen holzig. So. Aber auf eine gute Art. Ich bin ja sonst sehr empfindlich, was sowas angeht. Aber man hat schon die Eiche auf der Zunge, ne?
Hm.
Finde ich.
Ja, ja.
Aber im Gut. Also nicht in Böse. Mmh. Boah, Nachklang ist schon jetzt auf einmal Karamell. Ja, der Nachklang ist echt heftig. Aber schön. Herb, süß, fruchtig, dann übergehend in Schokolade, in diese Milchschokolade, Kakao, Karamellgeschichte. Schön. Boah, jetzt riecht er auch nochmal ganz anders. Nochmal sehr gut. Da kam mir gerade so ein Schwall Karamell entgegen.
Ja, schön. Also echt, das sind auch interessante Noten, finde ich. Also diese Banane und diese Orange sind da immer noch irgendwo drin. Hm.
Der deckt eine Menge ab. Rauch, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht.
Nee, nur so das vom Fass.
Vom Fass,
halt, ne?
Genau.
Die Eiche, ja.
Interessant. Das Interessante an diesem Whisky ist ja, dass der in Sherryfässern lag. Und dass er aber diese apfelsinige, bananige, überreife Apfel, weiß ich nicht, ne? So hat. Auch. Neben den ganzen typischen Sherry-Sachen, die er so hat. Das scheint so ein unique Feature zu sein bei Glenfarclas, dass da trotzdem immer noch so ein paar helle Früchte drin sind, die sehr überreif sind dann aber. Interessant. Viele Leute haben übrigens mit Glenfarclas ein Problem, weil die wohl Schwefel riechen können. Es gibt ja Leute, die können Schwefel riechen.
Hm.
Andere wieder nicht. Die meisten, glaube ich, nicht.
Glückliche Menschen.
Und weil Glenfarclas nun mal nicht gestreamlined ist, wie so viele andere. Oh, jetzt wird er fast schon salzig bei mir in der Nase. Gerade so. Der changiert, das ist schön. Ja, der ist schon sehr geil. Jo. Ich bin beeindruckt.
Ich auch. Ganz besonders, wenn der noch so günstig ist. Also 21 Jahre, nicht schlecht.
Das ist typisch für Glenfarclas. Das ist, ja, das ist sehr typisch für die. Und das war schon immer so. Also die haben schon immer sehr stabile Preise für unfassbar viel, also alte Whiskys, verhältnismäßig alte Whiskys. Das muss man schon ehrlich sagen. Also die sind sehr, sehr stabil und haben eine unheimlich gute Fasspolitik, haben immer volle Lager gehabt. Also wenn du Interviews von denen siehst, dann sagen die meistens Sachen wie, ja, pff, konnte man vorher wissen. So, okay, nehmen wir so hin. Beaumont scheint damit auch ziemlich weit vorne zu sein, was so Fasspolitik angeht, weil die haben auch immer noch alles. Also, da sieht es ganz gut aus. So, ganz kleine Distillen, ganz kleine Brennereien haben natürlich schneller Probleme als große, da müssen wir nicht drüber reden. Also von Springbank kriegst du im Moment fast nichts mehr. Das ist schade, aber weil die so klein sind halt. Ja, es ist halt weg. Es ist halt so.
Ja.
Das das ist halt, tja, was will man machen? Gut, 3,5 Liter pro Jahr, 3,5 Millionen Liter pro Jahr ist auch nicht wenig, ne? Was Glenn Farkas da raushaut, das ist schon anständig. Also, muss man auch mal ehrlich sagen.
Ja.
Das ist schon viel. Also, schon, na, viel, aber mehr auf jeden Fall. Schon etwas größer. Ja. Nun müssen wir das ja noch bewerten, ne?
Tja, also der hat schon eine Menge Punkte verdient. Aber wie viele? Möchte ihm fast schon wieder 6 geben.
Ja, also 6 kriegt er ja sowieso bei mir.
Ah, sehr gut.
Da bin ich mir, ich will mir nur noch für den 25, glaube ich, ich will mir, glaube ich, den einen Punkt noch aufheben. An sich würde ich dem jetzt schon 7 Punkte geben wollen.
Ja, dann mach das doch einfach. Sei doch mal großzügig.
Weil ich finde den schon sehr gut. Aber was mache ich dann mit dem 25-Jährigen? Gebe ich dem dann 8 Punkte oder?
Ja, vielleicht müssen wir mal ausbrechen aus dem alten Schema.
Wie ja ausgerechnet. Obwohl, machen wir ja öfter, ne?
Ja.
Also von mir kriegt er 6, ne?
Ja.
Ja. Interessant. So salzig, so. Das Salzige und das Süße. Ja, ich bin total hingerissen. Ja, nee, ach was, ich gebe dem 7 Punkte.
Sehr gut, sehr gut. Von mir gibt es 6.
Ja.
So. Das heißt, der 21-jährige Glenn Farkless mit 7 Punkten von Herrn Martinsen, 6 Punkten von mir. Hervorragend und empfehlenswert. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Sendung.
Genau. Und wir haben natürlich dementsprechend auch das nächste Mal wieder 3 Alben und ein Single Malt für euch, den wir verkosten und die wir besprechen werden.
So ist es. Du hast es ja fast schon gespoilert. Wir werden nächste Woche den 25-jährigen Glenn Farkless verkosten. Und an Alben haben wir Mode Selector mit Extended.
Oh, das war's für Frau Eichler.
Okay. Wir haben Mod Sun mit Internet Killed the Rockstar. Ah, ich lasse ja alles über mich ergehen. Und,
was ich schon alles in dieser Sendung hören musste.
Ja, eben und sehen. Oh Gott. Ja. Also, unser drittes Album für nächste Woche wird sein Jean-Michel Jarre mit Amazonia.
Oh, das wird deine Sendung.
Ja, yay. Machen wir nicht vorher schon Angst, sonst fange ich 2 Minuten vor der Sendung an, mich vorzubereiten. Nein, das ist etwas übertrieben. Nein, nein, ich werde das ausgiebig hören, egal wie schlimm es sein wird. Und ich werde nur skippen, wenn es gar nicht zu ertragen ist.
In diesem Sinne werden wir nächstes Mal hören, wird Frau Eichler skippen? Wird sie entsetzt sein oder wird sie überrascht sein? Seid dabei. Wenn es auch das nächste Mal wieder heißt, wir haben keine Ahnung, wo wir gerade sind und wovon wir gerade sprechen. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes zu sagen, als bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.